Ich kann's dann nicht auf Kommando zweimal sagen. Ich kann's dann nicht auf Kommando zweimal sagen. Attacke.
Herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 116. Wir sind wieder damit offiziell in der neuen Saison angekommen, haben den Weg aus Frankfurts Bahnlandschaft herausgefunden und wollen mal wieder ein bisschen über die Eintracht reden. Außer mir heute mit dabei die Alex.
Hallihallo.
Und der Marvin.
Shalom.
Freut ihr euch auch so sehr, dass es wieder losgeht? Ich freue mich wie Bolle.
Och ja, also irgendwie schon so langsam kribbelt es wieder. Ich muss sagen, so ein paar Wochen mehr. Ach, ich weiß nicht. Eigentlich hätten sie mir vielleicht nicht schlecht getan, so um die Nerven noch ein bisschen zu beruhigen, weil die nächste Saison wird für mich, glaube ich, ziemlich anstrengend. Aber natürlich, es kribbelt jetzt und jetzt kann auch wieder mit dem richtigen Fußball angefangen werden. Den ganzen Scheiß mit Testspielen und so weiter und so fort. Bin froh, dass der Mist langsam vorbei ist.
Ja, ich habe ja schon seit Wochen das Problem, dass ich nichts Vernünftiges im Fernsehen finde, weil einfach kein Fußball läuft, den man gucken will.
Ich wollte gerade sagen, gut, dass du es einschränkst auf, in Klammern, den man gucken will. Weil ja. So ein bisschen was kam ja schon an Fußball, ne?
Ja, aber jetzt...
Ja, so Frauen-EM.
Die hätte ich mir auch noch angeguckt, wenn ich es mitbekommen hätte, ganz ehrlich. Das ist irgendwie vollständig an mir vorübergegangen.
Ja, ich meine, wem es gefällt, ne? Also ich will es jetzt auch gar nicht bewerten. Ich finde es... Die Respekt ist halt jetzt vielleicht nicht unbedingt so mein Metier, wobei, wenn der FFC Frankfurt mal in der Champions League mal wieder wäre oder so im Halbfinale oder so, würde ich mir das auch mal vielleicht angucken. Also insofern, aber was mich gestört hat, war die absolute Bayern-Money und so weiter und so fort.
Oh, Pep, hör mir
Pep
auf.
Hier, Pep da, Thiago hier, Thiago da.
Ja, ja.
Also das ging mir alles ganz schön auf die Eier, ja. Und,
aber so
war es. Das geht mir auch richtig auf die Eier. Mich hat's echt richtig gefreut, dass Dortmund gewonnen hat, weil das hat jetzt mal diesen ganzen Bayern-Hype mal ein bisschen runtergekühlt und gezeigt, okay, die sind nicht unschlagbar, es ist nicht die Übermannschaft, wie sie hingestellt wird. Es gibt ein Mittel gegen sie und von daher war das, auch wenn es um nichts ging, aber es war einfach auch mal ganz gut, dass sie da mal verloren haben.
Habt ihr die Tweets danach gelesen, so von wegen, wenn der FC Bayern so weiterspielt, steigen sie ab?
Was?
Ja, naja. Ich habe mich ja tierisch beömmelt.
Ja, weißt du, das ist halt, ich meine, es ging halt gegen wirklich einen relativ starken Gegner. Aber im Endeffekt, das ist alles momentan noch ein Werturteil, das kaum belastbar ist. Das war jetzt ein Testspiel, auch die, du darfst auch nicht vergessen, dass der FC Bayern auch nicht mit dem ersten Torhüter gespielt hat. Das hat man gerade beim ersten Gegentor gesehen, ja. Der Tom Stage, wie so ein Ding sich fast selbst reingesammelt hat, mehr oder weniger, da steht dann auch der Neuer drin. Also ich will nochmal sagen, das ist alles noch nicht final und wir werden dann sehen, wie die Saison läuft. Bin aber froh, dass es jetzt wieder zu den Pflichtspielen geht. Ich habe jetzt schon mit Wohlwollen die zweite Liga beim FSV verfolgt, leider ergebnistechnisch nicht so positiv. Aber Pflichtspiele, wo es wirklich um Punkte geht, das ist das, was wir wollen. Und das geht jetzt auch bei der Eintracht langsam wieder los.
Wir wollen Pflichtspiele von der Eintracht, wo es um was geht.
Ja, das ja erst recht.
Ja, also die anderen sind mir ja da noch so halbwegs egal.
Mhm.
Ja. Und von Testspielen gar nicht zu reden. Also wer will sich denn schon irgendwelche Testspiele hier FC Schalke gegen hast du nicht gesehen angucken? Also
niemand.
Ja, ja, ja.
Ja, und dann geht's im August natürlich auch gleich richtig los, ne? Also jetzt folgt ja wirklich ein Termin dem anderen. Also geht los im DFB-Pokal, dann kommen die Auslosungen für die Euroleague, dann ist Bundesliga-Start, dann kommt auch schon das erste Quali-Spiel der Euroleague. Also der August, der hat echt einiges zu bieten.
Zwischendrin bekommt der FC Bayern mal einen richtigen Gegner, nämlich uns.
Richtig.
Ja, du hast im August jetzt echt schon ein Do or Die eigentlich, ne? Im Endeffekt, da entscheidet sich vieles. Da kannst du aus zwei Wettbewerben kannst du rausfliegen, allein im August. Oder du ziehst halt im August alle zwei weiter und spielst dann vielleicht in der Bundesliga auch noch eine ganz gute Rolle. Weil das sind halt alles schwierige Gegner. Ich meine, wir haben ja einschlägig schon die nächsten Gegner in der Bundesliga besprochen. Das haben wir ja schon letztens mal gemacht. Das ist natürlich alles nominell alles relativ schwierig, aber da müssen wir halt sehen, wie wir damit zurande kommen. Aber erstmal brauchen wir ja auch vielleicht nochmal einen neuen Stürmer, ne?
Ja, da ist ja auch nicht viel mehr als heiße Luft, die da momentan gebabbelt wird. Jeder glaubt gerade irgendwas zu wissen. Sky twittert irgendwas mit, Hübner ist nach Prag. dann revidieren sie das. Naja, wir wissen ja jetzt auch, dass er nicht nach Prag ist, aber geredet wurde heute trotzdem. Ich weiß gar nicht, wer da alles glaubt, irgendwas zu wissen.
Also das war ja so die grandioseste Aktion von diesem Typ, der sich Sky-Mark, ich glaube Mark mit C nennt. Er ist ja offiziell der Sky-Reporter für Frankfurt und anscheinend für noch ein paar andere Vereine, was ich total verwerflich finde. Wenn Sky schon einen Frankfurt-Reporter hat, dann soll er ausschließlich für Frankfurt, vielleicht noch für den FSV gelten, aber nicht irgendwie noch für Stuttgart oder sowas. Ja, genau, und der hatte ja getwittert, ja, dass Hübner auf dem Weg nach Tschechien, nach Prag ist und hat dann eine Stunde später oder so noch ein Bild von Václav Katletz an einem Flughafen gepostet. Ne? Fakt ist, dass es ja unbestritten ist, das hat ja die FR und das hat ja auch gerade unser allseits beliebter Blog G dann gepostet, dass Hübner eben nicht auf dem Weg nach Prag ist, aber eine Entschuldigung oder, oh sorry, Fehlinformationen, ich glaube, da gab es nichts diesbezüglich, oder?
Nee, das Einzige, was er geschrieben hat, der Stefan hat ja noch irgendwie geschrieben, so von wegen, naja, bin mal gespannt, wann der Tweet kommt, das war großer Mist, was ich erzählt habe. Richtig. Da kamen dann halt irgendwelche Ausreden mit, naja, Mist war es ja nicht. Es wurde ja gesprochen, nur eben von Hübners Büro aus und nicht vor Ort. Und ich mir dachte so, hä, woher willst du Knilch denn wissen, mit wem der Hübner in seinem Büro über was gesprochen hat? Und mittlerweile kann ich es halt echt nicht mehr hören. Also jedes kleinste bisschen, was irgendwo sich bewegt, wird halt gleich irgendwie ausgelegt. Und ja, also der Transfer gestaltet sich extrem schwierig, aber umso mehr drüber geschrieben wird, umso schwieriger wird's halt noch. Ich habe jetzt auch gelesen, dass Vereine wie Schalke und Wolfsburg mittlerweile auch an ihm dran sind. Die wären mit Sicherheit nicht so darauf aufmerksam geworden, wenn wir nicht jeden Tag irgendeinen Bericht über ihn bringen würden. Ja. Der Typ ist doch jetzt bekannter in Deutschland wie der Papst.
Tja.
Also Bekanntheitsgrad hat er mit Sicherheit ganz ordentlich gekriegt.
Ja, also die ganze Katletz-Diskussion geht mir eigentlich total auf den Sack. Der hat jetzt auch in der Champions League Quali Champions League Quali war er ja gar nicht. Europacup war es, ne?
Ja.
Ja.
Genau. In der Europacup Quali, da hat er nichts geliefert. Ja, da hat er auch, glaube ich, kein Tor geschossen. Gut, er hat jetzt 2 Tore in der Kambrinus-Liga, also in der tschechischen Liga geschossen, aber ansonsten, also international hat er jetzt auch nicht herausgestochen, ja. Weiß nicht, ob er es nicht wollte oder ob er es auch nicht mehr ging. Mir ist diese Diskussion dafür, dass wir jetzt einen vermeintlichen Wunderstürmer suchen, der 4 Millionen Euro kosten soll, wo andere wahrscheinlich schon den Preis auf mittlerweile 6 Millionen angehoben haben, wenn ich das höre, dass ZSK Moskau 6 Millionen geboten hat. Da vergeht mir die Lust. Das da zieht sich alles schon viel zu lange hin. Wir haben jetzt schon wochenlang diese Diskussion wirklich. Wie andere über Lewandowski sprechen, so sprechen wir über Katletz. Ich habe da echt keinen Bock mehr. Ich will jetzt eine finale Aussage und ich will, dass Hübner sich wirklich endlich mal auf Alternativen konzentriert. Wir werden ja nachher noch ein paar Alternativen besprechen, aber die auch qualitativ hochwertig sind. Ich habe auch gar keinen Bock mehr, dass Katletz kommt. Der kann dem Hype, den er jetzt wochenlang ausgesetzt war, kann er eh nicht gerecht werden.
Das stimmt. Also das allein halt für den Preis kann er das nicht. Und das andere Ding ist ja auch, also ich glaube, der sollte ja auch gar nicht als der Wunderstürmer verpflichtet werden. Nee. Das ist jemand, der Perspektive hat, der extrem jung ist, der entwicklungsfähig ist, der hätte gekauft werden können oder eventuell sogar ablösefrei kommen können. Und dann wäre das einfach ein super Deal gewesen. Ja. Aber jetzt über irgendwas zu sprechen zwischen 4 bis 6 Millionen Euro für einen Stürmer, der entwicklungsfähig ist und der, mit dem wir langfristig was aufbauen können, weiß ich nicht, ob es das wert ist.
Ja, also wenn er kommt, dann ist er, das war ja auch das, was hier Stefan und Kollege Dingens, sag schon, ich habe meinen Namen.
Irgendwer?
Ja, hier, Volltreffer, FR,
Dustewitz.
Genau, gesagt haben, also er ist halt in erster Linie erstmal nur Ergänzungsspieler und nichts anderes. Und dieser ganze Hype, der da drum gemacht wird, der erinnert halt schon sehr stark an diesen, jung gebliebenen, vollschlanken Brasilianer, der vor ein paar Jahren hier war, das war halt genauso eine Nummer. Du legst der zukünftige Schweizer, du legst 4 Millionen auf den Tisch für einen Spieler, der jung ist, der entwickelt werden muss, wo vielleicht Potenzial drinsteckt, aber setzt dem so einen immensen Druck aus, dass du davon ausgehen kannst, dass der nach einem halben Jahr sowieso mit nervlichem Zusammenbruch irgendwo in der Ecke hängt.
Du meinst, Katz muss einfach mal 4, 5 Spiele durchspielen?
und einen Laktattest vorher bestehen, ja, aber
ich denke schon, dass er das halt auch mental hinbekommen würde, ja, aber Fakt ist,
dass ja, aber allein diese Anforderung, die du an den Spieler wieder stellst, ist vollkommen, nur weil er 4 Millionen kostet, und 4 Millionen ist in so einem Fußballgeschäft halt auch nichts, wenn du dir anguckst, dass für andere Spieler irgendwie 30, 40 Millionen mittlerweile gezahlt werden. Kannst du die Erwartungen da nicht so hochschrauben. Und ich verstehe aber auch nicht, dass Hübner an dem Thema weiterhin festhält, oder vermeintlich festhält, wir wissen es ja jetzt auch nicht genau. Ich finde so eine Geschichte, von wegen du verhandelst mit einem Spieler und dann kriegst du mitgeteilt, dass er dann doch bei seinem jetzigen Verein verlängert, auch irgendwie so ein bisschen Schlag ins Gesicht.
Ja, das kommt darauf an. Also das ist ja auch genau das, was ich vor einem Jahr oder vor 2 Jahren schon angemahnt habe, als es um die Sache mit Rode ging und um ein paar andere Spiele, die auch kurz vor Vertragsende standen und dann vermeintlicherweise ablösefrei von der Eintracht weggehen können. Da habe ich genau das Gleiche gesagt, dass die vielleicht auch ihren Vertrag verlängern, eine Klausel reinsetzen und dann sagen, eine höhere Klausel, dass die Eintracht wenigstens auch noch ein bisschen Geld bekommt, damit das Sinn macht im Endeffekt, weil wir haben die hier ausgebildet, darum geht's halt. Ja. Wenn das, ich kann dieses Konzept schon verstehen, wenn es eine feste Ablösesumme gibt, so eine, die halt sich im preislichen Rahmen bewegt, so dass es für die Eintracht akzeptabel ist und auch für den Verein akzeptabel ist. Das kann ich alles nachvollziehen, ja. Fand aber trotzdem den Zeitpunkt insgesamt sehr schwierig und für mich ist es halt so, dass sich das alles viel zu lange hinzieht, weil uns geht bei jedem Tag, in dem es länger dauert, geht die Einübung mit seinen Mannschaftskameraden geht die Zeit dafür verloren. Ja. Wir haben nicht viel Zeit, wir brauchen de facto auch einen Stürmer für die Europa League, das darf nicht vergessen werden. Wir werden gegen potenziell starke Gegner spielen und da reicht es nicht, auch wenn unsere Stürmer sich momentan anscheinend ganz ordentlich anstellen, mit dem momentanen Personal wird es da eng und da ist es einfach notwendig, dass wir vor der Europa League, vor dem Start in unserer Europa League-Saison noch einen Stürmer holen. Und es sieht für mich nach Cutlets nicht so aus, wir sind da über einen Monat schon dran, das ist einfach eine grauselige Angelegenheit. Anscheinend gibt es wieder eine Beratermehrheit, die sich da noch an den Tisch setzt. Da kochen viele unterschiedliche Köche an diesem Brei mit und langsam wird er verdorben.
Ja, und ich würde jetzt echt auf Hübner hoffen, dass der einfach mal so das Kaninchen aus dem Hut zieht, irgendeinen anderen Spieler sagt und dann auch so richtig den ganzen, die da irgendwas gemutmaßt haben und Beratern so in your face, hier, ihr wolltet nicht, jetzt haben wir einen, der passt besser zu uns.
Schön wäre es, also ja.
Ich glaube auch fest daran. Also er ist ja mittlerweile auch schon so ein bisschen in seiner Wortwahl anders geworden. Es war ja immer die Rede davon, wir brauchen noch einen Stürmer. Mittlerweile ist nicht mehr die Rede von, wir brauchen einen Stürmer, sondern wir holen noch eine Offensivkraft. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass da auch durchaus noch so eine, so eine Alex Meyer-Nummer bei rauskommen könnte. Also ein Spieler irgendwie, der so ein bisschen in seine Richtung geht. Also kein wirklicher Stürmer, aber schon jemand, der zentral offensiv spielen kann.
Die Frage ist ja auch so ein bisschen, was für ein System will Fee denn in der nächsten Saison spielen? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieser Einstürmer mit hängender Spitze dahinter, Wundertüte, wie wir sie im letzten Jahr gefahren haben, jetzt dieses Jahr nicht mehr funktionieren wird.
Ja, da bin ich mir gar nicht so einig. Ich glaube schon, dass die noch funktionieren wird, zumal wir ja auf der hängenden Spitze mittlerweile auch Alternativen haben. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir mit zwei Spitzen spielen und die Spitze auch mal ein Alex, die zweite Spitze auch mal ein Alex Meyer sein kann. Und dann dahinter vielleicht ein Rosenthal oder so mal eine Aufgabe übernimmt.
Ja, du hast ja gesehen, jetzt auch in den letzten Testspielen hat auch ein Rosenthal zusammen mit José Luma öfter gespielt, ja. Also
genau, den sehe ich aber auch nicht als klassischen Stürmer, sondern das ist für mich so eine Art Alex Meyer vom Spielertyp
Rosenthal.
Her.
Rosenthal, genau. Das. Ja, klar. Rosenthal war ja ursprünglich auch offensiver Mittelfeldspieler, damals schon bei Hannover 96, dann hat er die ähnliche Position wahrscheinlich einen Tick offensiver noch bei Freiburg bekleidet. Ja, das ist definitiv nicht der klassische Stürmer, sondern eher der Meier-Verschnitt. Auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Das ist eine Variante. Du hast ja im Offensivbereich jetzt einige Optionen. Du hast nur im direkten Sturmzentrum wenige. Du aber in der generellen Offensive hast du eigentlich wirklich Leute, da kannst du sagen, da sind wir besser aufgestellt als in der letzten Saison, zumindest nominell.
So, und deine Alternativen im Sturmzentrum mit Lakic und José Lu sind ja jetzt auch eigentlich nicht so schlecht. Und wenn du dir dann mal anguckst, was wir drumherum noch an offensiven Mittelfeldspielern haben, ist das schon mal eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr.
Klar. Gerade wenn also, jeder seine Leistung aus dem Vorjahr bringt, ja?
Genau.
Das ist es halt. Das darf man halt auch nicht vergessen. Aber wenn du sagst, okay, jeder bringt einigermaßen die Leistung, die er im letzten Jahr gebracht hat, auch zum Beispiel mit einem Rosenthal, dann ist das ganz klar ein Gewinn für die Offensive. Ja, das heißt, selbst wenn Meier mal durchhängt, kannst du gut austauschen. Rosenthal und Flum haben sich ja, Flum, der eher fürs defensive Zentrum da ist, haben sich auch in dieser Vorbereitung relativ gut angeboten. Ne? Flum auch mit einem relativ guten Offensivdrang hat relativ oft getroffen. Ja, jetzt habe ich viel zu oft relativ gesagt, streiche ich das aus meinem Wortschatz. Also die haben ziemlich oft getroffen, das muss ich auch sagen. Also die sind gut drauf, das sieht ganz gut aus. Was soll ich da sagen? Ja, aber trotzdem, wir brauchen noch einen Stürmer, der wirklich diese Position auch begleitet, des Reihenstürmers, der aber auch schon bewiesen hat, dass er international treffen kann. Und das fehlt momentan. Und das ist genau der Punkt, dass du einen hast, der gleich bei der Euroleague einschlagen kann.
Weiß ich gar nicht so. Also mir wär so ein Cutlets eigentlich ganz recht gewesen, weil das halt, wie gesagt, auch eine bisschen längerfristige Perspektive ist. Hier so ein José Lu, den hast du jetzt erstmal ausgeliehen. Wenn der einschlägt, dann kann das auch gut sein, dass wir mit dem im nächsten Jahr gar nicht mehr planen brauchen. Lakic ist halt auch nur noch für ein Jahr ausgeliehen. Das sind halt alles so ungeklärte Sachen und man muss ja mittlerweile auch schon mal über eine Saison hinausdenken. Also wir können doch nicht jedes Jahr oder jedes halbe Jahr darüber nachdenken, was machen wir denn jetzt vorne im Sturm. Und von daher würde ich die Priorität gar nicht so darauf setzen, möglichst jemanden zu holen, der sofort einschlägt, sondern jemanden zu holen, mit dem ich auch mal länger planen kann.
Die Frage ist doch, glaube ich, eher, wie stark fokussieren wir uns jetzt überhaupt noch auf dieses Thema Sturm? Oder sind wir da nicht dann doch weiter, als wir gedacht haben? Was ist denn mit unserer Defensivseite?
Also das ist für mich auch noch eine große Baustelle und ich kann auch nicht verstehen, woher so Aussagen rühren, dass wir keinen mehr in der Defensive brauchen. Verstehe ich nicht. Also wir brauchen noch einen Stürmer. Mit zwei Stürmern schaffst du es einfach nicht durch die Saison, auch wenn du Alternativen noch in der Offensive hast, wie die gerade genannten. Aber ich sehe in der Innenverteidigung ein massives Problem auf uns zukommen.
Ja, ich halt eben auch. Deswegen wäre halt aus meiner Sicht auch eher so, wir fokussieren jetzt mal weg von dem Thema Sturm, weil da haben die Testspiele, auch wenn sie jetzt nicht so ganz wertvoll sind, haben wir vielleicht doch gezeigt, dass wir da nicht ganz so schlecht aufgestellt sind, wie wir gedacht haben. Aber was willst du denn hinten machen, wenn dir da jetzt einer weggeht?
Inwiefern seht ihr da ein massives Problem? Also ich meine, ich sehe ein Problemchen schon in der Hinsicht, dass wir in der reinen Innenverteidigerposition relativ dünn besetzt sind. Das haben wir ja auch schon bei Videopodcast mal angerissen. Aber ein sehr großes Problem sehe ich da persönlich nicht. Aber erklärt mir das mal.
Vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen gebranntes Kind, ne? Also wir haben jetzt in der Innenverteidigung nominell einen Zambrano. Dann scheint ja mittlerweile die Nummer 2 so, sich so ein bisschen anzudeuten, dass der Russ wieder fit ist.
Ja, ich habe also echt Angst. Ich habe echt Angst, dass Russ spielt immer von Anfang an zusammen mit Zambrano und Andersen wird meist erst zuletzt bei den Testspielen, war es zumindest so, immer erst eingewechselt.
Ja.
Das siehst du vollkommen richtig. Ich sehe es mit leichtem Schockieren.
Ja, Andersen wurde auch gerade am Knie operiert, darf man natürlich auch nicht vergessen. Das heißt, der konnte auch die Vorbereitung nicht zu 100% durchziehen. Das ist unser dritter Innenverteidiger. Wir hätten auf der Position auch noch einen Marc-Oliver Kempf.
Ja.
Den ich aber mal so ein bisschen in Klammern setze. Also das ist auch noch eine kleine Wundertüte. Da weißt du noch nicht, wie er sich macht. Er hat seine ersten Bundesliga-Erfahrungen ja, mäßig gemacht. Und ob du dann, wenn Not am Mann ist, ihn zusammen mit irgendwem in der Euroleague ranlässt, das ist halt noch mehr kaltes Wasser. So, Zambrano ist des Öfteren mal gesperrt. Russ ist genauso ein Kandidat, der gerne gelbe Karten sammelt. Andersen ist nicht ganz frei von Verletzungen. Auch letztes Jahr nicht gewesen.
Mhm.
Und dann hast du noch einen Jüngling da hinten drin. Jetzt kannst du natürlich argumentieren mit, naja, auch ein Lanich könnte vielleicht auch. Aber die Defensive war das, was uns letztes Jahr stark gemacht hat. Als in der Rückrunde die Defensive wirklich mal zusammengefunden hatte, war das da hinten echt ein Bollwerk, was uns viele Punkte gebracht hat.
Ja, auf jeden Fall. Ich sehe aber zum Beispiel Lanik auch nur bedingt da hinten. Ich würde fast eher sagen, dass ein Flum als Allrounder wahrscheinlich sich in der Innenverteidigung auch mal präsentieren darf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er da öfter mal eine Rolle spielen wird.
Okay.
Aber, ja. es ist der Faktor so, man muss schon sehen, dass man irgendwie noch vielleicht nochmal einen Innenverteidiger nachschießen kann. Ne? Das wäre schon von großem Vorteil, aber es stellt sich halt die Frage, wer ist momentan verfügbar? Alex, hast du da eine Idee?
Ich hätte ja jetzt auch gesagt, aber der wechselt jetzt wahrscheinlich nach Augsburg, Mattlung.
Ja, wäre immer noch eine ganz akzeptable Idee gewesen, ne? Zumindest,
genau.
Zumindest als Backup hättest du eigentlich nicht wirklich viel verkehrt machen können. Das war ja das, was wir, haben wir ja, glaube ich, auch schon länger besprochen. Ich weiß auch nicht, warum der da komplett ignoriert wurde. Anscheinend scheint er wirklich nicht für die Eintracht interessant gewesen zu sein, aber als Backup hätte ich das echt nicht verkehrt gefunden.
Hätte ich auch nicht verkehrt gefunden. Aber ich weiß nicht, ob der Wechsel mittlerweile schon in trockenen Tüchern ist, aber da sieht es ja mal stark danach aus.
Ja. Es zieht sich halt alles momentan sowieso in Sachen Verträge und in Sachen Transfers zieht sich in der Bundesliga momentan sowieso ziemlich viel hin. Ja, also da früher war es so, du hast was gehört, dann ist es schon passiert. Ja, heute ist es oftmals nicht mehr der Fall. Da gibt's die Interessengruppen und die Interessengruppen, die nicht genau wissen. Also das ist alles ein bisschen schwieriger geworden anscheinend.
Die Transferperiode ist halt auch dieses Mal extrem lang. Ne, guck mal, die geht noch bis zum 31. August. Es wird überlegt, sie eventuell nochmal zu verlängern. Ja, da ist halt schon schwierig, ne? Also du hast ja jetzt im Prinzip noch einen Monat Zeit. Das heißt, es steht noch überhaupt niemand unter Zeitdruck, wirklich was verkaufen zu müssen. Aber die Leute, die kaufen müssen, so wie wir jetzt zum Beispiel, das ist natürlich eine Hängepartie. Aber dadurch, dass der Druck auf die abgebenden Vereine einfach überhaupt nicht groß ist, weil noch locker ein Monat Zeit ist, kannst du halt so Spielchen spielen.
Genau.
Und du siehst ja auch, umso mehr die Presse sich einmischt, umso mehr Aufmerksamkeiten werden auf Spieler gelenkt und. Also das ist alles nicht förderlich.
Nee, das auf keinen Fall. Wie gesagt, ich hatte halt überlegt, vielleicht in der Innenverteidigung gibt es noch jemanden, wenn du sagst, du machst nur Backup, holst halt vielleicht einen, der am Ende des Tages wenigstens Erfahrung hatte. Problem wäre halt, dass er mal bei Mainz gespielt hat. Das habe ich vor ein paar Wochen schon mal geschrieben. Wäre der Manuel Friedrich, der auch schon mal Nationalspiele. Das wäre jetzt keiner, den du dauerhaft in die Innenverteidigung stellen kannst, aber für ein paar Spiele wäre der vielleicht gar nicht verkehrt. Muss man sich mal überlegen.
Wo ist denn der überhaupt? Hat er jetzt seine Karriere schon beendet?
Nee, der hat seine Karriere nicht beendet. Nicht der Manuel, ich meine nicht den Arne Friedrich, ich meine den Manuel Friedrich. Ne? Es gab ja die beiden.
Ja, ist schon klar, aber wo ist der im Moment?
Bei Leverkusen
noch nicht mehr, oder?
Nee, die letzte Saison war seine letzte für Leverkusen, danach ist der Vertrag ausgelaufen. Das heißt,
okay, das war's. Ja.
Das heißt, du könntest also theoretisch relativ günstig an ordentlichen Backup kommen. Ne?
Ja.
Finde ich zumindest. Kommt darauf an, der hat natürlich auch internationale Erfahrung. Das heißt,
der ist im Moment tatsächlich vereinslos.
Der ist vereinslos, das heißt, du würdest ihn komplett so bekommen. Also für mich jetzt gar keine so verkehrte Alternative, ne?
Finde ich auch nicht verkehrt. Das ist jemand mit viel internationaler Erfahrung, der eine gewisse Reife auch mitbringt, was auch immer ein vernünftiger Typ war. Also der ist auch von dem, was man so von ihm mitbekommt, vom Charakter her ein Typ, der wirklich Erfahrung und Ruhe mit reinbringt. Weil was man halt auch nicht vergessen darf, wir haben einen Nikolov verloren, wir haben einen Butcher verloren. Da ist halt so die Erfahrungsbank jetzt einfach weg.
Mhm. Genau.
Ja, klar.
Deswegen, also die Idee höre ich jetzt zum ersten Mal. Ich habe es von dir heute gelesen gehabt. Finde ich nicht schlecht. Kann ich mich mit anfreunden.
Ja, also es wäre vielleicht eine Idee wert. Muss man mal sehen halt. Ne? Ich weiß nicht, ob die Eintracht dahingehend überhaupt denkt. Aber ich denke, wie gesagt, wenn du das einigermaßen finanziell auch gehaltstechnisch hinbekommst, kannst du nicht viel verkehrt machen. Wie gesagt, ein ehemaliger Nationalspieler, der kann den Jungen vielleicht auch noch ein bisschen was erklären. Bestimmt schon den einen oder anderen Kniff auch. So stelle ich mir das zumindest vor. Gibt schlimmere Dinge.
Macht vom Erfahrungsfaktor auf jeden Fall Sinn, da noch einen zu haben, der da auch mal ein paar Spiele mehr auf dem Buckel hat und da vielleicht noch so ein bisschen unterstützen kann, klar.
Ja, ja. Das auf jeden Fall. Also uns ist halt mit Nikolov und Butcher mehr wie einfach nur zwei Spieler verloren gegangen. Das reißt halt schon auch den Altersschnitt ein bisschen nach unten. Ich meine, wenn man jetzt mal guckt, wer die erfahrenen Spieler sind, da sind jetzt ein Meier und ein Russ ganz vorne. Was haben wir noch? Danach kommt dann Schwegler Jung. Aber das sind ja auch alles noch, die haben ja auch noch keine großartigen Erfahrungen gesammelt außerhalb der Eintracht.
Ja. So sieht's aus.
Und wenn, dann keine positiven, siehe Russ.
Richtig, richtig. Ja. Aber wen gibt's denn noch als Stürmer? Da gab es ja zum Beispiel diesen Peniel Mlapa, ne?
Mlapa.
Genau. Und da hat auch jemand mal uns was zugeschickt, ne? Wollen wir denn schon mal mit reinbringen? Hast du das parat?
Ich habe das selbstverständlich parat.
Alles klar. Der Reini, der Exil-Borusse von einem Podcast, von Gladbach-Podcast, hat uns mal ein kleines Audiobuch geschickt, weil er kennt natürlich die Sachen da ganz genau als Gladbach-Fan. Und da sagt er uns mal seine Meinung dazu.
Hallo Eintracht-Podcast, mein Name ist Reini, ich komme aus der Schweiz, bin Borussia Mönchengladbach-Fan und ich mache den Exil-Borussia-Podcast seit letzter Rückrunde und ich bin Stammgast beim Vollraute-Podcast. Der Vollraute-Podcast ist so ungefähr das gleiche wie der Eintracht-Podcast, nur für Borussia Mönchengladbach-Fans und wir sind natürlich viel, viel jünger als ihr. Wir sind noch in den Windeln, haben erst 9 Ausgaben gemacht, aber ja, man fängt klein an. Der Marvin, also ich folge ihn über Twitter, der hat mich gefragt, was ich von Mlapa halte. Und ja, ich habe mir gesagt, ist vielleicht besser, ein kleines Audiobuch aufzunehmen, anstatt ihm 3, 4, 5 oder 6 Twitter-Mitteilungen zu schicken. Also der Mlapa wird bei uns aussortiert. Also er ist nicht schlecht, aber warum wollen wir ihn nicht mehr haben? Also ganz einfach, Lucien Favre spielte letzte Saison ein 4-4-2. Bei diesem System haben wir einen Stürmer wie Luc de Jong, der vorne auf Bälle wartet. Und das hat er letzte Saison, glaube ich, die ganze Saison gemacht. Also er hat nicht sehr viele Bälle bekommen. Mlapa kam sehr oft am Ende vom Spiel rein, so 70., 80. Minute. Er hat sehr viele Teilzeiteinsätze gemacht, war nur 4-mal in der Startelf und das eher gegen Ende der Saison. Und er hat kein einziges Spiel durchgemacht, also okay, er ist Stürmer. Aber eben halt nie 90 Minuten auf dem Platz. Also es war nicht sehr einfach für ihn, sich zu finden. So wie der ganze Angriff in Gladbach letzte Saison. Wir haben in der Hinrunde sehr gut gespielt, in Anführungsstrichen wegen Arango mit seinen Toren. Aber vorne hatten wir nie zwei Spieler gehabt, die immer zusammen gespielt haben. Wir hatten De Camargo, De Jong, Hanke, Hermann, dazu Mlapa, am Ende der Saison noch Gota dazu, auch ein junger Spieler. Und es hat nie so richtig geklappt mit einem Paar von den Spielern. Und deswegen ist es auch nicht sehr einfach, einen Spieler zu bewerten, der nicht 6, 7 Spiele durchgemacht hat und man sagt, okay, der ist gut, der ist nicht gut. Vom Spielertyp her ist Mlapa eher ein Spieler wie De Jong, ziemlich groß, ist eher ein Bull im Anmarsch, ne? Also er hat gerne Bälle, wenn er die im Lauf bekommt und dann eben halt mit dem Schwung am Spieler vorbei oder aufs Tor draufhalten kann. Er hat deswegen auch sehr viele Tore verpasst. Also Sachen, die meiner Meinung nach De Jong reingehaut hätte, die hat er nicht geschafft. Er hat uns auch 1-2 Mal gerettet, zum Beispiel das 1-0 gegen Marseille in der Euroleague oder das 1-0 gegen Bremen in der Rückrunde. Sonst, was kann man noch dazu sagen? Warum sollte er besser spielen also bei euch als bei uns? Ihr habt zurzeit, glaube ich, nur 3 Stürmer. Das ist bei uns anders. Wir haben zurzeit De Jong, Kruse, Rafael, Rigota und noch Hermann im Angriff, also mit den 5 Mann. Ihr nur 3, also wird er euch vorne auch helfen könnten von der Bank aus. Also ich glaube, von der Position her würde er eher wie ein Lackage spielen. Also er könnte deswegen ein bisschen Druck auf Lackage machen im Training und am Ende vom Spiel reinkommen und vielleicht das entscheidende Tor zu hauen, wie er es bei uns 1-2 Mal gemacht hatte. So, das war's. Also vom Preis her, ich würde sagen, ich würde nicht 3 Millionen ausgeben, wie wir es gemacht haben mit Hoffenheim, sondern ich glaube 1 Million und auch drunter ist auch okay. Es wird uns nicht wehtun, wenn er weggeht und ich glaube, er wird bei euch besser aufgehoben sein. Er hat auch ein paar Euroleague-Spiele gemacht, also von dem her sollte es mit dem Druck nicht so schwierig sein für ihn auf dem Platz. Und sonst habe ich nichts dazu zu sagen. Noch so nebenbei, ich höre euch schon seit letztes Jahr ungefähr. Ich finde den Podcast sehr gut, also es sind nicht nur Eintracht Frankfurt-Fans, die euch hören. Ich höre euch sehr, sehr gerne und macht so weiter. Es ist wirklich genial, dass auch andere Clubs eigene Podcasts haben mit ihrer eigenen Meinung und nicht eben halt nur Meinungen von der Bild-Zeitung, was weiß ich, von welchen Zeitungen hernehmen. Also ich mag die Meinungen von Fans viel lieber und es ist immer interessant, wenn ich eure Podcasts höre, bevor wir gegen euch spielen, 3, 4 Spiele davor, so wie die Stimmung ist und so weiter. Und eben auch danach, was ihr vom Spiel gehalten habt, wie es ihr von eurer Seite ausgesehen habt. Okay, vielen Dank. Ich hoffe, das wird euch weiterhelfen mit der Diskussion über Mlapa. Und ja, bis zum nächsten Mal und viel Spaß in der Euroleague. Das war Rainer aus der Schweiz. Tschüss.
So, jetzt sind wir wieder auf Sendung.
Ja.
Wunderbar. Ja, Reini, vielen Dank für diese Auskunft. Jetzt wissen wir ein bisschen besser über Mlapa Bescheid. Man sieht, also so wirklich viele Spiele hat er jetzt nicht gemacht. Bei der Gladbacher Borussia, das ist halt so ein bisschen das Problem jetzt in der Bewertung. Ich meine, er ist U21-Nationalspieler. Ja. Das ist schon mal eine gewisse Qualität, die er mit sich bringt. Er ist natürlich ein sehr bulliger Stürmer, das ist auch klar. Problem ist halt, was man halt auch hier und da immer wieder hört, ist diese... ist der Charakter, ja, also er scheint nicht der einfachste Mensch zu sein. Aber gut, ich meine, das muss nicht negativ sein. Ich mag auch charakterstarke Typen. Fakt ist halt, oder die Frage, die sich halt stellt, kann er uns weiterbringen? Ich meine, Reini hat ja eben schon gesagt, wir haben 3 Stürmer. Der dritte wäre Luca Waldschmidt, auf den wir nachher, die Alex wollte dazu nochmal was sagen, ne? Zu sprechen kommt. Also wir sind relativ dünn besetzt, da könnte er natürlich eine Rolle spielen aufgrund seiner bulligen Art, aber was er Reini richtig gut auch gesagt hat, ist, er würde keine Differenz zu den momentanen Stürmern darstellen. Sehe ich das richtig?
Ja, ja. Also das ist halt genau das Ding. Wir suchen ja eigentlich noch ein bisschen flexibleren Stürmer und nicht den bulligen Angreifer, der auch kopfballstark ist und in der Mitte auf Bälle wartet. Wenn du dann nämlich mit einem 4-4-2-System spielen willst, dann hast du 2 Leute, die am Elfmeterpunkt stehen und sich beim Kopfball gegenseitig wegschubsen. Das bringt's ja auch nicht. Also da muss ja schon mal noch ein bisschen irgendeine Art von Varianz mit rein.
Richtig. Und das ist halt das Problem. Du hast das würde uns im Endeffekt nicht weiterbringen. Und zudem darf man auch nicht vergessen, warum spielt Mlapa momentan keine Rolle bei Gladbach? Nicht nur, weil die so viele gute Stürmer haben, was sie de facto haben. Sie haben jetzt mit Max Kruse einen Stürmer geholt, was wahrscheinlich für mich die Verpflichtung der Saison ist. Und wenn der richtig gut bei denen einschlägt, dann läuft das da auch. Weil Max Kruse hat schon in der letzten Saison bei Freiburg gezeigt, dass er richtig, richtig guter Stürmer ist. Auch eher nicht der typische klassische Stürmer, aber er hat auf jeden Fall Qualität. Fakt ist, dass ich echt Bedenken habe, weil, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Doch, nee, und zwar, er hat, oh, scheiße, jetzt weiß ich es gerade echt vergessen, ey. Unglaublich, ey. Naja, Fakt ist, ich wollte einfach nur sagen, dass ich denke, dass er sich bei der Eintracht schwer tun wird und dass er halt keine Differenz zu den anderen Stürmern darstellt.
Ja, und vor allen Dingen, also was beim Reini eben auch ein bisschen rauskam, ist, dass er nicht gespielt hat, weil Gladbach nämlich genau dieses Stürmer-Pärchen gesucht hat und in dem Puzzlespiel zu keiner Lösung gekommen ist. Wir wollen vorne eigentlich auch eher ein Stürmer-Pärchen haben und es hat sich ja bei Gladbach gezeigt, ja, dass er nicht im Memory-Spiel das passende Stück zu sein scheint.
Genau, und jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte, danke. Und zwar ist er momentan noch aussortiert worden. Oh Mann, was ich manchmal für Aussätze habe, ist unglaublich. Naja gut, schon spät heute
ist
Abend.
Ist das, Alter?
Ja, und außerdem Sandmännchen kommt jetzt gleich schon vorbei. Ja, ich muss langsam ins Bettchen. Ich merke schon, man wird immer älter. Und wenn du keinen Alkohol hast, der dich zur Verfügung stellt und sich durch die Nacht rettet oder so, dann musst du es halt anderweitig probieren. Ja, dann wirst du halt ein bisschen schneller müde. Nee, ich wollte auf jeden Fall sagen, Mlapa ist momentan noch außer Form. Laut Lucien Favre hat er nicht die Kondition, die er sich von ihm erhofft hat. Was natürlich auch nicht dafür spricht, dass er uns sofort weiterhelfen könnte, ne?
Ja, was vor allen Dingen auch wieder, also ich meine, was du eben gesagt hast, schwieriger Charakter. Klar, du kannst auch mal Spieler mit Ecken und Kanten haben, wird uns im Kader vielleicht auch mal gar nicht so schlecht tun. Aber was du halt auf jeden Fall brauchst, sind Spieler, die eine hohe Eigenmotivation haben. Und wenn ein Spieler schon von seinem Trainer gesagt bekommt, dass er nicht so fit ist, wie er ihn gerne hätte, dann taugt das nicht. Dann ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Spieler sich schwer tut, Tag für Tag an sich zu arbeiten und selber immer besser werden zu wollen und sich nicht damit abzufinden, dass er in der U21 einen Stammplatz hat, dass er bei einem Bundesliga-Club ein ganz gutes Geld verdient. Nee, der muss noch weitere Ziele haben.
Genau. Also sind wir uns alle einig, Mlapa, eigentlich ein guter Junge. Gerade halt, ich meine, U21-Nationalspiel, das gefällt mir grundsätzlich auch. Das heißt nämlich, er kennt Leute wie Rode, Trapp und Jung, die kennt er schon, ja. Aber er würde uns wahrscheinlich momentan nicht weiterhelfen, ne?
Nee.
Vermutlich nicht.
Aber ja, bei momentan nicht weiterhelfen wäre mein Stichwort zu Luca Waldschmidt. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört von irgendwelchen Leuten, ach, was suchen wir denn überhaupt noch einen dritten Stürmer? Der Junge, der hat doch so eine tolle Vorbereitung gemacht und der hat auch noch ein Tor geschossen gegen hier Kayserispor. Ja, was man nicht vergessen darf, der ist 16, 17. Der kann sich zweimal hinter mir verstecken. Aus dem kann was werden und es ist ein Traum, so jemanden im Kader zu haben und so jemanden auch schon mit an die erste Mannschaft ranzuführen. Aber lass den einfach nochmal ein bisschen spielen und mit der Eintracht mittrainieren. Der braucht noch über ein Jahr, bis er seine Schule fertig hat und lauter so Sachen. Also das ist bei weitem noch keine Alternative. Das ist jemand, der im Training momentan ein bisschen Profiluft schnuppert, aber mehr auch einfach nicht.
Ja, ich meine, er bekommt seine Einsatzzeit bei jedem Testspiel, das ist wunderbar. Es geht alles in die richtige Richtung, da sind wir uns ja einig. Aber dass er jetzt bei einer Bundesliga-Saison, in der die Eintracht auch wieder eine Rolle spielen will, die eigentlich nicht nur darauf gestützt ist, im unteren Drittel nur drum zu krebsen, sondern auch vielleicht mal schauen, sich ein bisschen weiter oben zu stabilisieren, sagen wir mal, oder zumindest Platz 10 und so weiter und so fort. Und dann auch international. Da kannst du einfach auch von so einem Spieler nicht erwarten, dass er in diese Rolle schlüpft und dafür ist es einfach noch ein bisschen hin.
Ja.
Also Tja. Auch keine Alternative für uns.
Auch keine Alternative. Nee, uns gehen langsam die Alternativen wirklich aus. Und ansonsten, wen hast du denn momentan da vorne? Es bietet sich kaum einer an, der Transfermarkt. Der ist unglaublich ausgedünnt, also hier kostenlos bekommst du eh keinen. Was heißt kostenlos? Also momentan vereinslos. Und ansonsten ist der reine Stürmermarkt, die sich vielleicht auch von den momentan genannten, die wir schon haben, von den eher bulligen Typen, absondern, haben wir kaum jemanden. Also es ist momentan wirklich, wirklich eng. Und die Stürmer, die halt richtig gut sind, die einem auch sofort weiterhelfen, die kosten halt auch so richtig viel Geld. Da muss Hübner wirklich auch ein Kaninchen aus dem Hut ziehen, ne?
Genau, oder wir müssen uns halt irgendwas anderes Cleveres einfallen lassen und einfach noch einen zusätzlichen Offensiven holen, was wir eben schon angesprochen haben, so ein bisschen in die Meier-Richtung rein, vom Spielertyp her. Und vielleicht schafft es ja auch ein Inui, noch einen Schritt nach vorne zu machen. Ich meine, das ist ein extrem dribbelstarker und wendiger Typ. Den könntest du eventuell auch in einem 4-4-2 statt auf links vorne neben dem Stürmer spielen lassen.
Ja.
Wenn du ihn einfach mit mehr Freiheiten ausstattest, wie auf der linken Seite rumzuhampeln, könnte das eventuell eine extrem kreative Lösung sein. Aber Inui kam sehr, sehr spät in die Vorbereitung zurück oder ist zu spät dazugestoßen, als dass er jetzt schon zu 100% fit sein könnte. Der hat eine extrem lange Saison hinter sich. Der muss eine Schippe drauflegen und ich glaube, das ist er momentan noch nicht. Aber es wäre natürlich schön, wenn er sich auch in so eine Richtung entwickeln könnte.
Das auf jeden Fall. Ja, also ich finde die Idee zumindest ganz gut. Es kommt halt immer im Zusammenspiel drauf an. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch momentan ein José Lu, der ja momentan wirklich einen relativ guten Eindruck macht. Also sowohl im Training als auch im Testspiel. Ich verfolge dann immer, wie er sich auch so bei Twitter und so macht, wie er sich mit der Eintracht positioniert. Das kommt für mich alles schon so relativ positiv rüber. Ich denke, er hat schon einen ganz guten Weg zur Eintracht gefunden. Also er lebt es für mich auch so, dass man sich so erkennen kann. Es scheint relativ positiv zu sein. Und auch die Testspiele, die sind auch nicht schlecht. Und ich glaube, dass er schon eine gewisse Spielintelligenz hat, die vielleicht ganz gut mit Inui harmonieren könnte. Insofern grundsätzlich eine gute Idee.
Ja, vor allen Dingen, es hat ja auch halbwegs geklappt, letztes Jahr im Zusammenspiel, ich sag mal, Aigner Inui. Die haben ja auch nachher öfter mal ein bisschen die Seiten gewechselt, der eine ist mal nach innen gezogen. Also ich glaube schon, dass er die Tendenz dazu hat. Und wie gesagt, der ist halt klein und windig und wuselig. Und aus dem, ich will nicht sagen, dass du aus dem Götze machen kannst, das mit Sicherheit nicht, aber so ein bisschen in die Spielrichtung rein. Einfach eine Offensivkraft vorne zu haben, der fernab vom Mittelstürmer einfach das Drumherum ein bisschen mit abdeckt.
Ja,
aber
da
muss er natürlich auch mal ein bisschen an seiner Abschlussstärke arbeiten.
Ja, ganz ehrlich, du hast dir eben schon angedeutet, die falschen 9, ja, das ist zwar ein wunderbarer Block, ja, aber das ist kein System, das so gut bei der Eintracht funktioniert. Ja, so ist es einfach. Ich denke, dafür ist einfach Inui noch nicht gemacht. Da ist er auf dem richtigen Weg, aber allein die Abschlussschwäche ist noch zu eklatant, als dass uns wirklich großartig weiterbringen würde, ne? Aber ansonsten, ich habe jetzt mal noch mal gerade Brainstorming gemacht. Wen hast du denn noch als Stürmer momentan im Angebot? Ja, ich höre, dass der HSV anscheinend wieder an verschiedenen Spielern dran ist. Ja, das ist zum Beispiel Nikita Jelavic, der war damals schon bei Rapid Wien unglaublich erfolgreich. Der hat, glaube ich, 20, 25 Tore in der einen Saison gemacht. Hab mir gedacht, gute Sache. Da war aber keiner von der Eintracht dran. Ich denke, der hat mir noch bekommen. Dann ist er zu Celtic gewechselt. Mittlerweile spielt er bei Everton. Und jetzt schickt sich der HSV an, da irgendwie ihn zu verpflichten. Ich weiß gar nicht, wie die das bezahlen wollen. Das ist mir jetzt auch ein Rätsel. Aber gut, der HSV hat ja öfter anscheinend, wahrscheinlich gibt es in Hamburg irgendwie Öl oder so. Ich glaub,
Hamburg, was haben die für Son bekommen?
Ja gut, die haben für Son schon ordentlich Geld bekommen.
Ich meine irgendwas um die 17 Millionen. Bis 20 Millionen?
Echt? Okay.
Ja, das mag sein, dass ich das jetzt auch gerade durcheinander wechsle. Ich schaue nochmal nach, aber ich habe auf jeden Fall eine ganz hohe Summe im Kopf.
Es war schon ordentlich. Nee, das war schon ordentlich. Aber ich meine, die haben ja auch Schulden bis zum geht nicht mehr, ne? Ja, aber natürlich, die haben für Son schon ordentlich Geld bekommen. Da hast du vollkommen recht. Das darf man auch nicht vergessen. War übrigens auch ein guter Deal, den sie da gemacht haben. Also, die haben 10 Millionen für ihn bekommen, ne? Wollte ich nur nochmal sagen.
Okay.
Ja, also, naja, aber wie gesagt, so ein Jelavic, der wäre auch einer, der würde Eintracht ganz gut zum Gesicht stehen. Dann, wenn der HSV ihn anscheinend nicht mehr haben will, würde ich auch den HSV-Stürmer ganz gern sehen. Artyom Rudnev ist für mich ein Spieler, der zwar auch eher geht in diese klassische Stürmerrichtung, aber so schlecht angesehen, wie er beim HSV ist, ist er für mich auch gar nicht. Also das wäre auch eine Alternative. Aber das sind so die zwei, drei wenigen Optionen, die du sonst hast. Und ansonsten wird's eng. Aber gut, müssen wir mal abwarten, was Don Bruno so macht, ne?
Ja, und vor allen Dingen auch, wie schnell Bruno da jetzt was macht. Ich meine, die Transferperiode geht zwar noch 4 Wochen, aber Ende August brauchst du auch keinen Spieler mehr zu holen, weil dann ist eigentlich auch alles, was wichtig ist, schon gesetzt. Also
richtig.
Also ich gehe davon aus, dass in den nächsten 2 Wochen sich irgendwas in der Offensive tun wird. Und ich gehe auch davon aus, dass sich in den letzten Augusttagen noch was in der Defensive tut. Ja, das ist im Moment so das, wo ich dran glaube.
Damit haben wir uns schon mal vertan. Wir haben auch irgendwann schon mal gesagt, als wir in Frankfurt in der Therapiebar waren, von wegen, in den nächsten 3 Tagen hat sich das Thema mit Bendtner geklärt.
Und es hat sich geklärt.
Ja, war doch dann so.
Ja, gut.
Nee, war ja genauso. Wir haben ja Dienstag haben wir das irgendwie gesagt und Donnerstag und Freitag war dann der Käse gegessen. Also insofern, ausnahmsweise mal eine ganz gute Spürnase bewiesen, die ich sonst nur für Pizza habe.
Pizza. Ja, also es wäre echt toll, wenn sich da noch was tun würde. Wie Marvin schon sagte, vielleicht auch jetzt mal schnell, dass du noch einen hast, den du dann mal für die Euroleague-Spiele noch irgendwie mitnehmen kannst.
Richtig.
Ja.
Also so einen vereinslosen Spieler jetzt zu holen, ist natürlich auch Harakiri, den kriegst du die ganze Saison nicht mehr fit. Also eigentlich brauchst du einen Spieler, der die Vorbereitung bei einem anderen Verein mitgemacht hat.
Ja.
Klar hast du dann immer noch das Problem des Einspielens, aber das kriegst du in Trainingseinheiten unter der Woche kriegst du das hin. Was du aber nicht hinkriegst, ist jemandem innerhalb von 2 Wochen eine Fitness an Leib zu dichten, wie jemand, der eine komplette Vorbereitung mitgemacht hat. Von daher gehe ich davon aus, dass es beides, also dass wir noch 2 Spieler holen, dass beides Spieler werden, die irgendwo durch eine Vorbereitung durchgegangen sind. Und wie gesagt, in den nächsten 2 Wochen ist das Thema Offensive geklärt und ganz kurz vor Toreschluss wird sich das Thema Defensive nochmal klären.
Dein Wort in Fußballgottesohr.
So schaut's mal aus.
Ja, in mindestens dessen Ohren.
Ja, und René, wie geht es sonst so weiter?
Wir haben noch auf der Liste unser erstes Pflichtspiel. Das steht ja jetzt am Wochenende schon an. DFB-Pokal gegen Illertissen.
Oh ja. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich will diesmal weiter als in die erste Runde kommen.
Also ganz im Ernst, Illertissen ist ja jetzt auch wirklich keine Hürde. Ich weiß ja, da habe ich glaube ich letztes Jahr bei Aue auch gesagt. Aber
die waren wenigstens in der zweiten Liga.
Richtig, also gegen Illertissen rausfliegen, da ist auch Aykut Özer keine Ausrede. Das muss in die zweite Runde gehen.
Auf jeden Fall.
Also da brauchen wir in die zweite Runde gehen, ja, aber du hast auch schon die sprichwörtlichen Pferde und so weiter, aber.
Aber das ist auch kein Verein, wo du sagst, oh, gefährlich, Hexenkessel in der vierten Liga gefangen, aber Traditionsverein, bla bla bla.
Also ganz im Ernst, das Erste, was ich bei der Auslosung gemacht hatte, war Google anzuwerfen, um zu gucken, wo Illertissen ist.
So sieht's aus, ja, so sieht's aus. Also es interessiert, ganz ehrlich, interessiert Fußball Deutschland überhaupt nicht, ja. Und das, wie gesagt, ist auch kein großartiger Traditionsverein, der jetzt gefürchtete Fans hat oder so, die dann total Stimmung machen. Wir brauchen nicht über einen heißen Brei herumreden, das Ding muss gewonnen werden, egal wie.
Ja.
Wir haben es ja schon letztens beim Videopodcast gesagt, der Aykut Özer wird dann zwischen den 2 Pfosten stehen oder zwischen den, ja, man könnte auch zwischen der Latte, das ist ja auch irgendwo. Naja, aber auf jeden Fall. Ja.
Das ist hier schon wieder weg.
Es gibt sie noch, die Homosexualität im Fußball.
Ja, naja, das weiß man ja nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe Vertrauen in ihn. Ja, ich lasse mich da auch jetzt hier nicht irgendwie ablenken. Der Aykut Özer hat jetzt auch die letzten Testspiele gemacht, zumindest das letzte Testspiel gegen die Luxemburger Nationalmannschaft. Die Eintracht hat ganz Luxemburg besiegt, was wollen wir mehr? Und da wird es jetzt auch mit Illertissen klappen.
Ja. So sehe ich das auch. Also wie gesagt, ein Aykut Özer hinten im Tor ist mit Sicherheit jetzt nicht so eine Hürde, als dass man sich da ernsthaft Gedanken machen sollte. Ich meine, ist ja auch nicht so, dass Aykut Özer irgendwie, keine Ahnung, aus der Kreisliga C geholt wurde. Das ist ja schon auch ein Torwart, der schon ein paar Tage Ausbildung auf dem Buckel hat. Der hat zwar noch keine Bundesliga-Erfahrung, aber es ist ja nicht so, dass es den erst seit gestern gibt. Und zum anderen, wir sollten nicht arrogant und überheblich an das Spiel rangehen, aber Marvin, ganz klar, Illertissen, da gibt's überhaupt keine Diskussion. Da will ich auch keine Verlängerung, Elfmeterschießen oder sonst irgendwas sehen. Nee, ich will eigentlich schon zum Halbzeitpfiff einen glasklaren Spielstand haben. Punkt aus.
Ja, eigentlich musst du das in den ersten 10 Minuten schon klar machen, um zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ja.
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ganz klaren Sieg. Also hier, was weiß ich, muss ja jetzt keine 5-0 oder so, aber um 3-4-0, wo die Sache dann frühzeitig gegessen ist. Und dann geht es in eine Runde weiter. Und ich sag dir mal eins, das ist doch ein leichter Anfang. Was willst du denn mehr? Ja, du hast einen leichten Einstieg mit Illertissen. Das ist wirklich, wie gesagt, auch kein Angstgegner und nix. Da kannst du schon mal das fürs erste positive kleine Ausrufezeichen sorgen und dann geht's dann eine Woche später geht's dann in der Liga weiter oder los. Optimal, oder?
Genau, und das setzt eigentlich jetzt auch so ein bisschen das Ding fort mit Luxemburg. Also das setzt sich jetzt eher da auf eine Schiene.
Ja.
Das ist eine kleine Steigerung vielleicht und dann kann's losgehen.
So sieht's aus.
Einfach nochmal wieder ein bisschen ernsthafte Luft schnuppern. Und dann geht's weiter in der Bundesliga.
Richtig. Und am 9. haben wir, wie gesagt, die Auslosung der Europa League. Dann wird sich dann der finale Gegner wird sich dann bestimmen. Ja, ich zähle schon die Stunden. Ja, jetzt schon noch anderthalb Wochen. Dann sitze ich dann wahrscheinlich, keine Ahnung, wann ist die Auslosung? Mittags oder so? Ich dann vorm Rechner, schaue dann ab. Oder wahrscheinlich werde ich mir die Auslosung sogar irgendwo per Livestream live angucken. Und in 5 Minuten, nachdem es feststeht, wird dann schon der Flug gebucht sein. Ja, egal wohin es geht, aber ich habe euch ja schon gesagt, für mich geht es dann auf jeden Fall ins Ausland. Ja, und das werde ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Mit ein paar Kumpels haben wir schon ausgemacht. Schauen wir mal, wohin es geht. Ne?
Ich wollte gerade sagen, was steht denn potenziell für uns an?
Och, da ist die Auswahl groß. Du musst bei Wikipedia Europa
League. Ja, aber es sieht ja eigentlich auch ganz gut für uns aus. Ne? Also in der dritten Quali-Runde sind extrem viele Vereine rausgeflogen, die tendenziell in der vierten Runde gesetzt gewesen wären, so dass momentan alles danach aussieht, dass die Eintracht auf die Reihe der Setzkandidaten kommt. Und das wäre natürlich Weltklasse für uns. Damit sind so Vereine aus dem Spiel wie Tottenham Hotspurs, wie Nizza und so weiter, wäre gar nicht so schlecht.
Auf jeden Fall. Nee, wäre auf jeden Fall eine ziemlich geile Angelegenheit. Da müssen wir mal hoffen. Also es ist noch nicht bekannt. Wir sind momentan ein bisschen noch im Schwebezustand, ja. Wie andere Vereine auch. Feyenoord Rotterdam ist, weiß auch noch nicht genau, ob die gesetzt sind, wenn du überlegst, dass ein Traditionsverein wie Feyenoord Rotterdam einen schlechteren UEFA-Koeffizient hat als wir. Ja. Da frage ich mich, was die in den letzten Jahren gemacht haben. Okay, ja, wenn wir irgendwann zwischenzeitlich mal in der zweiten Liga waren. Aber gut, ja. Wäre halt super, wenn wir gesetzt werden, weil da können wir gegen Mannschaften wie Tottenham Hotspur, die natürlich attraktiv sind, oder AC Florenz, aber gegen die musst du ja nicht,
musst du doch nicht in der ersten Runde spielen,
ne?
Was da attraktiv ist oder nicht, ich will einfach nur in die Gruppenphase einziehen, alles andere ist mir echt rotzegal. In der Gruppenphase können meinetwegen attraktive Gegner kommen, gegen die wir auch meinetwegen verlieren. Wie gesagt, ab da alles egal, aber Ziel ist es auf jeden Fall, die Gruppenphase zu erreichen und deswegen in der vierten Runde gesetzt zu sein, das wäre schon mal ein Riesenschritt in die richtige Richtung.
Auf jeden Fall. Und hier ganz ehrlich, ich hätte auch Bock hier zum FC St. Johnston nach Schottland zu fliegen, ja, oder im Zweifel würde ich auch zu Hapoel Tel Aviv
fliegen. Ich fliege auch irgendwo hin in ein Land, dessen Namen ich nicht aussprechen kann.
Israel ist ein schönes Land. Ja, ja, keine Ahnung oder sonst irgendwas. Also da gibt es viele Alternativen hier nach Breslau. Ja, wie auch immer. Ich bin da flexibel. Hauptsache ein gutes Los, das uns auch das Weiterkommen garantiert. Ja.
Ja. Ja, vielleicht nochmal zurück zu Illertissen. Aufstellung, haben wir da schon irgendeine Idee? Oder ja. Chefregisseur, bin ich da zu früh?
Nein, alles wunderbar.
Okay.
Ja, also mein Tor brauchen wir uns nicht lange drüber zu unterhalten, das ist klar, was da steht.
Ja, meine Frage in die Richtung wäre eher, sitzt noch ein Torhüter auf der Bank?
Ja, mit Sicherheit. Ich denke, an dem Tag wird ja dann Ermin Muratagic von der U23 frei haben und wird sich dann mal genüsslich auf die Ersatzbank setzen. Gehe ich von aus.
Wäre natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, einer der Spieler übernimmt, wenn es hart auf hart kommt, die Torhüterrolle.
Das wäre aber schon. Ich weiß nicht. Ja, kannst du machen, musst du aber nicht. Ne? Trotzdem eine nette Idee. Ja, gut, aber du weißt ja. Wir haben ja Erfahrung im Pokal, dass oft der mal ein Torhüter vom Platz fliegt. Ich weiß nicht, ob du das wirklich machen willst. Ja?
Ja, vor allen Dingen, Özer ist ja jetzt auch ein Kandidat, der auch nicht immer faulfrei spielt, ne?
Nee, also insofern...
Der hat ja auch eine längere Rotstrafe abgesessen.
Ja, also wäre schon besser, wenn du mit Muratagic da einen sitzen hättest. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, ob Muratagic überhaupt noch dauerhaft bei der U23 spielt, weil momentan spielt eigentlich der Marco Albach. Da muss man mal schauen. Ich glaube, Muratagic ist sogar eigentlich gegangen. Ja, also hast du mit Marco Albach einen 20-Jährigen, den du auf die Ersatzbank setzen kannst, der wird ja eh nicht spielen, also wenn alles normal läuft. Ne? Ja. Insofern, schauen wir einfach mal, wie das läuft, aber das ist natürlich eine gute Frage. Und ansonsten würde ich sagen, aufstellungstechnisch jung, ganz klar, Zambrano, dann Alex, wie du gemeint hast, auch Russ, ne?
Ich gehe momentan vermutlich, auch von Russ aus.
Dann hast du Oczipka, ganz klar, der hat sich ja momentan, wieder macht er sich richtig gut, ja, scheint revitalisiert zu sein. Die Sommerpause hat ihm gut getan, glaube ich. Ich habe letztens ja auch mit dem Jungen und den beiden entsprechenden Frauen in Frankfurt ein bisschen rumlaufen sehen, ja, hat sich Sonne genossen, sah fit aus, so gefällt mir das. Und ansonsten defensives Mittelfeld, Schwegler, Rode. Mhm. Und vielleicht auch im Trio mit Flum, ne?
Das heißt, du spielst ein 4-3-3?
Nö. Ich weiß es nicht. Eigentlich, ich spiele schon 4-4-2. Ja. Also ich hab Schwegler, Rode, vielleicht im defensiveren. Ja, es ist schwierig.
Na gut, ich sag mal, wenn du mit einer Raute spielst, dann hast du halt auch wieder die Option, ein Rode nach rechts zu ziehen. Du könntest einen Flum nach links ziehen.
Ja.
Ein Schwegler als alleinige 6.
Und Meier auf offensives Mittelfeld, das würde ich eigentlich machen. Ne?
Und wer sind deine zwei Spitzen?
Ja, auch du, ich würd es genauso machen wie, ich glaube, das war doch zuletzt hier beim Test gegen Luxemburg so. Mir gefällt der Rosenthal nicht schlecht, ja. Und der José Lu, der macht auch einen ganz ordentlichen Eindruck. Wobei du dann musst überlegen, ob der Rosenthal setzt oder sagst, Aigner hat eigentlich eine geile Saison bei der Eintracht gespielt. Aigner, José Lu, würde ich so machen. Oder?
Ja, das wäre, also ich hatte jetzt auch zuerst an die Aufstellung gedacht, wie wir sie zuvor genannt haben, mit Rode und Flum auf den Außen, mit Meier zentral in der Mitte und ich hatte auch an Rosenthal und José Lu vorne gedacht. Er hätte dann halt aber auch ja so ein bisschen Zweifel im Kopf, weil ich dann halt echt drei Härtefälle habe. Ne? Also ein Lakic, auch keine schlechte Vorbereitung gemacht.
Nee, und das ist ja schön, dass ja jeder der Stürmer, wir diskutieren ja so oft über Stürmer, aber jeder hat eine ganz gute Vorbereitung eigentlich gespielt bislang. Ne?
Und das ist halt auch jemand, der Ambitionen zeigt, der sich reinhängen will, der sich beweisen will. Der hat auch in der letzten Saison nicht schlecht gespielt, dafür, dass er auch nicht immer ganz fit war. Von daher, den würde ich eigentlich auch ganz gerne mal im Regelbetrieb irgendwo sehen.
Ja.
Und dann auf der anderen Seite, Aigner wäre halt echt eine Härtefallentscheidung. Inui, würde ich momentan tatsächlich auf der Bank lassen.
Ja.
Wobei das auch eine harte Entscheidung ist.
Auf jeden Fall.
Gefühlt läuft der Form dann doch ein Stück weit hinterher und bringt der Mannschaft jetzt an der Stelle auch nicht so viel Qualität.
Aber du siehst,
hat halt auch viel länger noch gespielt wie der Rest der Mannschaft. Der ist auch vor kurzem erst zurückgekommen. Also das musste halt auch in Betracht ziehen. Und da soll er sich auch nicht selber unter Druck setzen und für sich selbst auch nicht die Latte zu hoch legen. Der hat in den nächsten 3-4 Wochen die Chance, sich an die Mannschaft ranzukämpfen und zu gucken, wo er tatsächlich steht. Ja. Wenn er in 8 Wochen noch nicht wieder vorne in der Stammelf steht, dann müssen wir nochmal darüber reden. Aber jetzt gegen Illertissen, wenn er da nicht am Start ist, alles easy.
Genau, so sieht's aus. Aber du musst ja auch überlegen, Inui hat ja eine gute Einstellung. Ja, der Junge ist ehrgeizig, bis zum geht nicht mehr. Aber jetzt kannst du das noch begründen, allein mit dem Trainingsrückstand, den er vielleicht im gewissen Maße noch hat. Ja, jetzt geht es noch. Aber ich sag dir, der Inui wird sich auch im Laufe der Saison allein aufgrund seiner Spielintelligenz wieder durchsetzen. Aber wenn er jetzt gegen Illertis nicht spielt, bricht, glaube ich, nicht die Welt zusammen.
Denke ich auch. Nee.
Also für uns jedenfalls nicht, für ihn vielleicht schon so ein bisschen, aber da braucht er halt dann jetzt die Unterstützung aus dem Team heraus.
Aber du siehst, es ist unglaublich großer Kampf im Mittelfeld.
Ja.
Ja.
Das Ding dahinter ist halt auch, sorry, wenn ich dich jetzt so unterbrochen habe, aber nö, ich wollte nochmal über die rechte Außenbahn, habe ich gerade nochmal so ein bisschen nachgedacht. Mhm. Ich weiß, Rode wäre auch eine Härtefallentscheidung, ihn draußen zu lassen, aber eigentlich hat er so richtig zu 100% nie auf rechts außen funktioniert. Er hat immer ein besseres Spiel gemacht, wenn er hinten auf der Doppel-6 gespielt hat.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Also
so, aber ist er auf rechts außen immer noch besser wie zum Beispiel ein Aigner?
Würde ich wahrscheinlich nicht sagen. Also gerade, ja, ganz ehrlich, du musst ja überlegen, wie spielst du gegen Illertissen? Du willst doch relativ offensiv gegen Illertissen spielen. Ja. Und da weiß ich nicht, ob du überhaupt eine Doppel-6 oder so brauchst. Weißt du? Oder ob du einen defensiven Sebastian Rode brauchst. Oder ob du sagst, komm, wir geben offensiv Gas und lassen lieber einen Aigner spielen und der hat dann noch, sorgt noch für ein paar Torvorlagen oder so.
Ja.
Ne?
Ja.
Müssen wir,
aber dann müsstest du halt tatsächlich mal einen Rode auf der Bank sitzen lassen.
Richtig, ja.
Hatten wir das nicht im letzten Jahr auch schon mal durchaus gefordert?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich hätte da ja eh kein Problem mit, weil er in meiner Gunst ja durch das ein oder andere wirklich gefallen ist. Und meiner Meinung nach auch ganz gut daran täte, mal die Erfahrung zu machen, wie das ist, nicht zur Stammformation zu gehören und nicht der von allen geliebte und gehypte Seppel Rode zu sein.
Ja, ich meine, wir müssen ja auch bedenken, es geht hier um den Pokal. Ja, also es geht ja jetzt hier nicht darum, dass du in der Liga vielleicht mal ein Spiel nicht so spielst, sondern es geht halt hier um den Pokal. Du hast halt diese eine Chance und nicht mehr und da kannst du jetzt auch keine Rücksicht drauf nehmen, ob das jetzt vielleicht gerechtfertigt oder schwere Entscheidung oder sonst irgendwas ist. Es geht halt darum, dass du am Ende das Spiel gewinnst.
Ja.
Ja, und das halt auch möglichst mit einer Nummer, wo du halt auch rausgehen kannst und sagen kannst, wir haben nicht irgendwie ein 1-0 über die Zeit gestolpert, sondern wir haben da ein ordentliches Spiel geleistet und wir haben uns diesmal eben nicht in der ersten Runde von irgendeiner auf dem Papier stark unterlegenen Mannschaft davor führen lassen. Ja?
Ja. Tja, müssen wir mal sehen. Also wie gesagt, die Optionen sind vielfältig. Mal schauen, was Armin Fee draus macht. Aber dass die Sache gewonnen werden sollte, glaube ich, da sind wir uns komplett einig. Wie dann die Aufstellung aussieht beim ersten Bundesligaspiel, das können wir ja dann die Woche darauf dann noch besprechen, ne?
Genau.
Das wird auch, glaube ich, nochmal ein ganzes Stück schwieriger an der Stelle.
Auf jeden Fall.
Ja, also da tue ich mich extrem schwer jetzt im Moment damit. Gut, da haben wir auch noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber...
Genau, da haben wir auch noch das ein oder andere Training, was wir uns vielleicht nochmal angucken können. Da haben wir noch das Spiel gegen Illertissen.
Genau.
Da haben wir noch die Auslosung vorher, wo du dann auch weißt, wie deine Belastung tatsächlich in der Quali aussehen wird, ob es ein hartes Los wird oder ob es vielleicht noch was ist, was uns ja, ein bisschen entgegenkommt und nicht ganz so belasten wird.
Natürlich.
Das sind ja alles Faktoren, die sich in den nächsten 1-2 Wochen erst nochmal klären. Und wir wissen, wie groß der Kader wirklich ist.
Richtig.
Ja, also das auf jeden Fall, da wird sich nochmal ein bisschen was ändern und wie du schon sagtest, auch mit den Belastungen wird sich dann ja auch zeigen, welche Spieler du wann wie stark einsetzt oder was nicht. Wobei das dir in den ersten Spielen ja fast nicht erlauben kannst, da irgendwie mal mit einer zweiten Mannschaft oder irgendwas zu spielen. Dafür sind die Gegner einfach auch viel zu gut.
Ja, bleibt mal abzuwarten. Also mit Bayern und Dortmund auf jeden Fall. Das sind zwei Hammergegner. Was ich von den beiden Aufsteigern zu erwarten habe, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also ich glaube, da ist im Moment auch viel Bangemacherei dabei. Ich glaube, es ist kein Nachteil, gegen die Aufsteiger direkt am Anfang anzuspielen.
Nö, denke ich auch nicht. Aber wie gesagt, wenn du in der Liga einigermaßen bestehen willst, musst du sowieso gegen jeden Gegner eine potenziell gute Figur machen. Wie gesagt, können wir uns ja die nächste Woche nochmal unterhalten, wie es da weitergeht.
Genau. Zumal die Eintracht auch bis jetzt immer ein besseres Bild gemacht hat gegen die vermeintlich stärkeren Gegner. Ja. Wir haben uns schwer getan letztes Jahr in Spielen wie, keine Ahnung, ich erinnere mich an das 4-0 gegen Düsseldorf. Das hat uns wirklich schwer getan. Aber gegen die Bayern haben wir zweimal richtig gut ausgesehen, auch wenn das Ergebnis kacke ausgesehen hat. Das erste Spiel gegen Dortmund war ein Kracherspiel. Wir haben uns immer leichter getan, wenn wir auch gegen Gegner gespielt haben, die nicht nur von uns erwartet haben, dass wir kommen, um irgendeinen Konter zu setzen, sondern die auch mitgespielt haben.
Ja, das stimmt. Da bleibt zu hoffen, dass wir das dieses Jahr auch so tun werden.
Genau.
Gut.
Was ist denn hier mit deinem Liebling, der jetzt Spanier wird, Alex? Willst du da noch zwei Worte dazu sagen?
Spanier? Schweizer?
Schweizer. Ah, Spanier, Schweizer.
Ja, Caio kommt zurück. Wer hätte das geglaubt? In den Versenkungen der zweiten brasilianischen Liga versunken?
In der Arbeitslosigkeit, ja? In der Fußball-Arbeitslosigkeit. Hätte zuletzt auch gar keinen Verein mehr gehabt. Unglaublich, ja? Erzähl
mal.
Und weiter.
Dann kommt der Skibbe auf die Idee, dass der doch tatsächlich mal bei Grasshopper Zürich, was spielen? Spielen die Champions League?
Ja, die spielen gerade momentan Champions League Quali gegen Olympique Lyon.
So, und unser Caio spielt diese Saison Champions League. Wer hätte das geglaubt? Auf was für eine Idee ist der Skibbe denn da gekommen?
Ich habe ja schon gedacht, dass die Clubverantwortlichen von Grasshopper Zürich irgendwie einen geraucht haben, also den Skibbe verpflichtet haben. Jetzt zeigt sich aber, dass nicht nur die Verantwortlichen anscheinend total nicht mehr bei Sinn sind, sondern auch Skibbe komplett restliche Glaubwürdigkeit, die er vielleicht irgendwo in irgendeinem Fußballfleckchen der Erde hatte, komplett verloren hat. Caio kannst du mit gutem Gewissen zu keinem Profiklub mehr lassen.
Ja, was halt völlig unverständlich ist, ich meine, wie du schon sagtest, Zürich war ja schon, die haben ja schon gesehen, was Skibbe bei uns gemacht hat, so quasi in den letzten Zügen.
Richtig.
Ja schon quasi auf einem Auge irgendwie betriebsblind sein. Aber jetzt dann eben nochmal für den Spieler, wo du auch gesehen hast, dass der über 3-4 Jahre in Deutschland nichts geleistet hat, sich in kein Spielsystem einbringen konnte und auch es dann nach der Rückkehr nach Brasilien nicht geschafft hat, den da jetzt alle so unwirtschaftlich
kannst du doch eigentlich gar nicht mehr sein. Was halt schon sagen muss, ist, die Schweizer Liga ist ein anderes Kaliber wie die Bundesliga, ne? Also den Abstrich müssen wir ja schon nochmal machen.
Aber laufen musst du da auch.
Ja, und außerdem.
Selbstverständlich, aber was du halt auch sagen musst, ist, Zürich hat ja dieses Jahr auch Ambitionen. Also ich meine, die haben es ja jetzt schon ein paar Jahre vergeigt, den Meistertitel zu holen. Das heißt, die Erwartungshaltung da ist eine ganz andere, als sie unser Moppelchen irgendwo gewährleisten kann. Dazu kommt ja noch, was der Marvin gerade gesagt hat, der hat ja in der Vergangenheit oder in den letzten paar Wochen überhaupt keinen Ball mehr am Fuß gehabt. Und wenn der tatsächlich arbeitslos zu Hause rumgesessen hat, dann wird der jetzt mit 20 Kilo Übergewicht von Brasilien im Flieger sitzen und nochmal draufgezahlt haben.
Ja, natürlich. Der ist untrainiert, der ist nicht fit, der kommt mit dem Spielsystem nicht zurecht und der Druck wird ja auf ihn dann jetzt nur noch größer werden. Also ja.
Also das Ding ist, ich Caio wird wahrscheinlich momentan nur am Zuckerhut genippelt haben und sonst nichts. Ja? Aber ich glaube wirklich, dass er, ich kann das nicht genau beurteilen. Ja, durch irgendeinen Fitnesstest muss der bestimmt ja auch bei Zürich gekommen sein. Ja, und du darfst wirklich nicht verwechseln, dass, wie du gerade gesagt hast, Grasshopper Zürich, die haben momentan gewisse Ansprüche, allein dadurch, dass sie Champions League spielen. Die Schweizer Liga ist auch wesentlich, wesentlich besser als die österreichische Bundesliga. Das darf man auch nicht vergessen. Da herrscht schon ein anderes Niveau, allein durch andere Clubs wie FC Zürich, Grasshoppers mittlerweile auch. Die haben ja die Champions League Quali eigentlich, sag ich mal, überraschend geschafft. Im Jahr davor wären sie fast abgestiegen. Also man muss ja schon eine Relation sehen. Aber die Grasshoppers ist natürlich ein großer Verein eigentlich. Ja. Und dass sich dann, wenn du wenig Geld hast, und die Grasshoppers haben eigentlich kontinuierlich relativ wenig Geld, dass du dich dann so mit solchen Flachpfeifen verstärkst, das will mir komplett abgehen. Da kann ich Michael Skibbe nur jeglichen Sachverstand wirklich absprechen. Da muss er Geld für bekommen haben, dass er den verpflichtet hat. Und
ja, vor allen Dingen, er hat ja auch schon mal gezeigt, dass er ihn nicht in den Griff bekommt.
Ja, erstens das, genau das ist. Ich habe jetzt mit einem Kumpel ausgemacht, der meint, dass Kaio jetzt komplett durchstartet. Das ist nämlich, Kaio war nämlich auch sein frühere Liebling so ein bisschen. Ich habe gesagt, Kaio macht in dieser kompletten Saison keine 5 Spiele. Schießt keine 5 Tore. Dass er vielleicht 5 Spiele macht, okay, schießt keine 5 Tore. Ich werde einen Kasten gewinnen, sage ich euch.
Ja, ich meine, ein netter Kerl ist er ja. Aber es bringt dir halt einfach von der spielerischen Seite nichts.
Nee.
Ja, weiß irgendeiner was sie für den Kerl bezahlt haben oder haben sie da überhaupt was bezahlt?
Ja, nix.
Ja, ablösefrei. Was
bezahlen sollen. Also, vielleicht hat er ein Handgeld bekommen.
Handkäse hat er bekommen. Also ich weiß nicht. Hoffentlich hat er ein Handkäse bekommen. Die sind ja sehr eiweißreich, ja, und haben eigentlich auch kein Fett. Also das wäre ganz gut für eine eiweißreiche Ernährung, um die Muskeln zu stärken. Aber gut, nicht mein Bier, aber vielleicht schaue ich mir mal die Champions League Quali an, wenn er aufläuft.
Die Tankstellen in der Schweiz sollten auf jeden Fall anfangen, ihr Sortiment zu erweitern.
Den habe ich
Kaio kauft da gerne.
Auf Twitter letztens gelesen von einem uns bekannten spanischen Kollegen.
Ja gut, der Gedanke drängt sich auf.
Der Gedanke drängt sich mehr als nur auf an dieser Stelle. Also, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Kaio läuft mit Grasshoppers Zürich in der Champions League Quali auf. Also allein deswegen lohnt es sich schon wirklich fast so ein Champions League-Abo bei Sky abzuschließen, um sich das Drama anzugucken, oder?
Ja. Ich bin übrigens sehr enttäuscht darüber, dass die Grasshoppers mir auf ihrem Twitter-Account nicht geantwortet haben, ob denn heute Kaio schon spielt. Ja. Ich hätte es ja gern mal gewusst.
Vielleicht hättest du das mit Schweizer Direkt schreiben müssen.
Ja, hätte ich machen sollen. Naja.
Gut.
Ich werde auf jeden Fall auf meiner Couch sitzen, mir das Spiel angucken und Kaio, Kaio rufen.
Alex hat dann wieder eher Kaio-Fanshirt ausgepackt.
Ja. Hat wahrscheinlich schon den Kaio-Fan-Burger bestellt.
Ja, und den Kaio-Fan-Schlafanzug in Größe XXXL.
Ich überlege, meine eigene Tankstellenkette in Zürich aufzumachen.
Aha. Ja, du willst doch nur wieder den Skipper abschleppen.
Ja.
Ja, ich merke das schon.
Ja, ja, da geht noch was.
Hat bald ein Schweizer Abo. Fährt immer mit der Bahn dahin dann wahrscheinlich.
Ja, wenn die Vignette am Auto klebt, wissen wir Bescheid.
Ja.
Ja, das klebt sie in 4 Wochen tatsächlich.
Aha.
Wissen Sie, planen schon vor.
Ja.
Naja, gut.
Die Scouting-Abteilung schlägt wieder zu. Lassen ja da unten. Nimm ihn nicht mit. Nicht mitnehmen. Egal an welchem Straßenrand er steht. Lass ihn stehen.
Ja.
Beide.
Nun gut. Haben wir es ja jetzt für diese Woche. Hm?
Haben wir es, jawohl. Die erste Folge der neuen Saison ist rum und es hat gar nicht wehgetan?
Nö, ganz im Gegenteil.
Es hat viel Spaß gemacht und ab jetzt nehmen wir den Sendebetrieb wieder regelmäßig in hohen Luftkommas auf, weil irgendwie laufen wir ja so ein bisschen auch in die Urlaubszeit rein, also wenn wir ein bisschen schieben müssen und dann sind ja auch irgendwie noch diese DFB-Pokal- und Euroleague-Spiele und dann will man da ja auch nicht so quer dazwischen hängen, also da werden wir wahrscheinlich ein bisschen terminlich schieben, aber auf jeden Fall steht fest, wir senden wieder regelmäßig und freuen uns auf Fußball und Eintracht-Spiele und 3 Punkte und Siege im Pokal, in welchem auch immer und schöne DFB-Pokal-Auslosung wollte ich sagen. Auf die freuen wir uns auch, aber erstmal freuen wir uns auf die Euroleague-Auslosung. So rum wird ein Schuh draus. Und dann sage ich jetzt erstmal, wir machen den Sack zu und melden uns in der kommenden Woche wieder in gewohnter Art und Weise. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.